Den Predigtext haben wir gehört.
Es geht um eine Berufungsgeschichte. Es geht darum, dass Jesaja als Prophet erzählt, wie er seine Berufung erlebt hat. Und was wir dabei erleben, ist eine der mit Sicherheit beeindruckendsten Berufungsgeschichten des Alten Testamentes. Eine Berufungsgeschichte, die
an Größe, an Eindruck kaum noch zu überbieten ist im Alten Testament. Bis dahin, dass wir sogar Seraphine kennenlernen. Das ist das erste, einzige und letzte Mal, dass sechsflügelige Engel auftauchen im Alten Testament. Bislang hatten es andere gerade nochmal auf Cherubime gebracht, also Engelgestalten mit vier Flügeln. Jetzt sind es sogar sechs. Denn den Ort, den Jesaja sieht, ist ein Ort, den nicht einmal Mose hätte ertragen können, als der Herr an ihm vorbeiging und er hinterher schaute, veränderte sich bereits sein Angesicht. Und im Alten Testament war klar, Gott zu begegnen heißt zu sterben. Er sieht den Thronsaal Gottes, das Allerheiligste. Und ganz nebenbei kommt der Hinweis für die, die den Tempel ja bereits kannten, der stand zu der Zeit, dass allein der Saum, allein sein Kleid reichte von ganz oben bis ganz unten, von links nach rechts, das Ding war voll. Allein nur durch sein Kleid, nur durch seinen Saum, vom Rest ganz zu schweigen. Das heißt, Jesaja beschreibt ein Setting, das alle bisherige Wirklichkeitserfahrung komplett sprengt. Sechsflügelige Engel. Zwei brauchen sie, um voller Scham ihre Füße zu verdecken. Nicht umsonst schmeißt man Diktatoren, die gestürzt werden, noch heute gern im Nahen Orient Schuhe hinterher, als schlimmster Ausdruck der Missachtung. Die Füße, die in Kontakt kommen mit dem Dreck und dem Schmutz am Boden, selbstverständlich werden die durch Flügel an der Stelle überschattet. Und selbstverständlich, auch in der Gegenwart Gottes, werden zwei Flügel vor das Gesicht gehalten, denn wer mag Gott denn überhaupt sein Angesicht zeigen? Nicht einmal die Seraphine schaffen das und deswegen brauchen sie zwei Flügel für unten, zwei Flügel für oben, fehlen noch zwei zum Fliegen. Hat noch keiner gesehen. Noch keiner hat jemals zuvor von Seraphim erzählt. Cherubim, ja, die Vierflügler, die kannte man. Was für eine Geschichte erzählt dort Jesaja? Und vor allem, ist die noch viel spannendere Frage, was wird der Fokus sein müssen, sein sollen einer Predigt, die sich über einen solchen Text auseinandersetzt? Wir könnten über Engelgestalten predigen oder über den Thronsaal Gottes oder über die Botschaft der Engel. Heilig, heilig, heilig bist du. Die Länder sind voll seiner Ehre. Mehr singen die nicht. Scheinbar Tag aus, Tag ein. Damit ist alles gesagt. Jedenfalls, was zu Gott hin gesagt werden kann. Oder geht der Fokus auf die weitere Berufung, dass eine sehr negative Botschaft verkündet wird, nämlich, dass dieses Land in Schutt und Asche liegen wird und dass es jemanden braucht, der verkündigen soll, aber die Leute werden nicht glauben, nicht hören, nicht sehen. Ist ja auch eine tolle Berufungsgeschichte, ne? Möchtest du gern jemand sein, der den Leuten etwas sagen soll, was sie nicht hören wollen, nämlich, dass ihr Land in Schutt und Asche liegen wird? Möchtest du gerne das tun als jemand, der von vornherein weiß, sie werden weder hören noch sehen, noch werden sie ihre Herzen öffnen? Wenn das Setting des Thronsaals nicht wäre, dann würde ich sagen, nee, ist ein schlechter Auftrag. Es gibt keine Gewinner. Es gibt eigentlich nur Verlierer bei dem Auftrag, eine Botschaft zu predigen, die niemand hören will. Etwas zu zeigen, was niemand sehen will. Mit Menschen zu tun zu haben, die ihre Herzen nicht öffnen. Das ist keine Berufung, die Spaß macht. Oder wo man sagt, jo, das wollte ich schon immer tun. Aber er nimmt die Berufung an. Und er weiß, dass er einen schwierigen Auftrag übernimmt. Und zuvor wird sein Mund noch einmal mit glühenden Kohlen gesäubert. Eine interessante Variante. Es gibt ja noch die alte Tradition, Kinder, wenn sie böse Worte gesprochen haben, den Mund mit Seife zu waschen. Etwas, was in unserer Generation nicht mehr zu finden war. Aber es gleich mit glühenden Kohlen zu versuchen, damit etwas gereinigt wird, ist eine Tradition, die wir nun gar nicht mehr kennen. Aber es ist ein Reinigungsakt. Und man merkt alleine schon bei diesen Bildern, sie sind allegorisch, das sind Ist-wie-Bilder, aber es ist nicht gleich. Sonst hätte er etwas Schwierigkeiten mit dem Kommunizieren gehabt nach dieser Aktion. Es ist etwas, was bildlich beschreiben will, was hier passiert. Aber wo ist denn nun der eigentliche Akzent? Andere Propheten im Alten Testament kommen fast ohne Berufungsgeschichte aus. Andere haben eine mittelprächtige oder nur eine kleine. Warum diese große? Oder anders gefragt, ist das eigentlich wichtig, warum es hier eine so große Berufungsgeschichte gibt? Reicht eine kleine nicht auch? Dazu werde ich im zweiten Teil der Predigt auch noch kommen und etwas sagen. Weil die Frage einer Berufung eine wichtige, eine bedeutsame Frage ist. Aber zuvor muss etwas anderes geklärt werden, was noch viel wichtiger ist und wo mir scheint, der Fokus des Textes zu liegen scheint, auch wenn es vielleicht gar nicht so einfach zu sehen ist. Das erste Indiz, das mir zeigt, wohin ich gucken sollte in der Predigt, wird dadurch gegeben, dass ein exaktes Jahr genannt wird, in dem Jesaja berufen wurde. Das Todesjahr eines Königs, dessen Todesjahr völlig klar zu beschreiben ist, exakt, es ist das Jahr 736 vor Christus. Es ist das Jahr, in dem ein Konflikt entsteht, der für das Südreich, um das es hier geht, schicksalshaft sein wird. Es ist das Jahr, in dem die Aramäer und die Völker des Nordreiches Israels zum König Ahas von Juda gehen und in diplomatischen Gesprächen versuchen, diesen zu überzeugen, dass es ein günstiger Augenblick sei, um sich gegen das Großreich der Assyrer aufzulehnen und damit ihnen in einer Koalition von den vorhandenen Staaten, die es noch gibt, militärisch auch stark genug gegenübertreten zu können. Mehrfach wird berichtet im Alten Testament, dass diese Vertreter der Könige dieser Länder sich auf den Weg machen zu Ahas und ihn versuchen zu überreden. Mach mit, wir können es schaffen. Wir sind stark genug, um die Assyrer zu schlagen. Wir sind wieder frei in unserem Land und nicht mehr Knechte und Sklaven. In genau diese Situation hinein kommt die Berufungsgeschichte Jesajas. In eine Situation, wo ganz Israel und auch ganz Jerusalem voll war mit diesem einen Thema und Leute auf den Straßen darüber nachgedacht haben, sollen wir es tun, sollen wir es nicht tun? In den letzten Wochen wurde viel darüber nachgedacht, darf man in einem Land einfallen wie Libyen? Darf man mit militärischer Macht dort einen Herrscher, von dem man denkt, der ist nicht mehr gut, darf man den mit militärischer Macht bekämpfen, ohne dass es einen offiziellen Krieg gibt? So wie wir über das Thema viel geredet haben, nachgedacht haben, oder Irakkrieg 1, Irakkrieg 2, so haben die Menschen in den damaligen Zeiten in diesem Jahr immer wieder darüber nachgedacht, hat das Sinn, ist das hilfreich, sich gegen die Assyrer aufzulehnen oder nicht? Das war nicht Tagesgespräch, das war Jahresgespräch. Das war das bedeutsame Thema in diesem gesamten Jahr 736. Und genau in diesen Tagen erlebt Jesaja diese besondere Berufung. Wenn wir das Alte Testament durchsehen, dann werden wir feststellen, dass bereits die Berufungsgeschichten Teil der Verkündigung des Propheten sind. Die Berufung, die sie erleben, ist bereits Teil ihrer Verkündigung. Die fängt nicht danach an, sondern die Art und Weise, wie bereits das geschieht, zeigt, was sie zu verkündigen haben. Und was er zu verkündigen hat, der Jesaja, das ist, dass in Israel die Menschen einige Themen nicht mehr im Blick haben. Und das Thema, das sein Hauptthema sein wird, das ist die Frage, ob die Menschen, die in diesem Land leben und das Großreich Assyrien erleben, so sehr darauf fokussiert sind, dass sie nicht mehr den sehen, der diesem Volk als Gott ein Zentrum, eine Zugehörigkeit zuspricht. Als sein Volk. Und es gerät ihnen tatsächlich aus dem Blick und dadurch geht etwas verloren. Etwas, was ganz entscheidend ist. Was so entscheidend ist, dass andere Themen dann auch schief gehen müssen, weil sie etwas Grundlegendes in ihrer eigenen Weise, sich selber wahrzunehmen und ihr Leben zu erleben, nicht mehr verstanden haben. Ich möchte das mal ausdrücken an einem Modell, das nicht in dem Bibeltext zu finden ist, aber das für mein Empfinden sehr schön auf den Punkt bringt, was hier eigentlich passiert. Und das Modell, das ich auch aufzeichne, das nennt sich die logischen Ebenen. Und wenn wir uns dieses Modell ansehen, werden wir feststellen, dass es mehrere Ebenen gibt, auf denen der Text aktiv wird. Und dass es Ebenen gibt, die Jesaja wieder in den Blick bringt, die die Israeliten vergessen haben. Was der Text beschreibt und was wir auch in diesen Worten immer wieder sehen, das ist die Frage der damaligen Umwelt. Wir wissen, welches Jahr es ist, 736. Wir wissen, dass die Assyrer das herrschende Großreich sind. Wir wissen, dass die Israeliten Tribut zu zahlen hatten und sich überlegen, wie sie sich verhalten. Und das ist nämlich die nächste Stufe, die wichtiger ist noch als die Umwelt selbst. Denn wenn ich mich in der Umwelt erlebe, ist die Frage, wie verhalte ich mich in dieser, als Frage, die noch wichtiger ist. Und noch wichtiger als die Frage des Verhaltens in der Umwelt ist die Frage, welche Fähigkeiten brauchen wir denn? Welche Voraussetzungen müssen wir mitnehmen, um überhaupt gegen ein solches Großreich ankämpfen zu können? Und es wird deutlich, dass je weiter ich nach oben gehe, desto wichtiger, desto bedeutsamer werden die Themen, die geklärt werden müssen. Und wer sich verhält und nämlich gegen einen Großkönig aufsteht, aber dazu nicht die Fähigkeiten hat, dazu nicht die Mittel hat, der hat einen großen Fehler gemacht, weil er etwas Wichtiges nicht verstanden hat. Und bis hierhin spielt sich fast alles ab, was Menschen miteinander erleben und was sie beschäftigt. In diesen drei Ebenen der Umwelt, des Verhaltens und der Fähigkeiten. Aber viel wichtiger als das, das ist die Frage der Werte und der Überzeugung, der Haltungen, die wir haben. Das ist bereits ein erster Teil der Botschaft der Propheten und auch deutlich macht, Leute, worauf legt ihr eigentlich Wert? Worauf konzentriert ihr euch? Konzentriert ihr euch auf militärische Macht und militärisches Vermögen? Oder worauf achtet ihr? Was sind die Werte, was sind die Überzeugungen, an denen ihr euch orientiert? Und dann wird sehr schnell deutlich, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als die Frage der Werte, nämlich die Frage der Identität. Was gehört zu uns als Israeliten? Was zeichnet uns wirklich im tiefsten aus? Und auch diese Frage klärt sich nicht in sich selbst, sondern hat etwas darüber. Und die Frage darüber ist die Frage der Zugehörigkeit. Wem oder was erlebe ich mich zugehörig? Und darüber, noch wie ein Leuchtturm, kommt etwas, was noch wichtiger ist, unfromm gesagt, nämlich die Frage der Spiritualität. Und da sind wir nämlich wieder genau um den Thronsaal Gottes in dieser Berufungsgeschichte. Denn das ist genau das, wo der Fokus hingeht, den Jesaja aufzeigt. Er ist nicht bei der Frage des Verhaltens, wie reagiere ich auf die Idee, sich aufzulehnen gegen einen König. Er fragt nach Werten, er fragt nach Identität, vor allem aber nach Zugehörigkeit. Wem oder was weiß ich mich zugehörig? Und in welchem Geiste bin ich unterwegs? Genau das sind die Themen der Berufungsgeschichte des Jesaja. Weißt du, wem oder was du zugehörig bist? Und wenn du dich hier unten fragst, was du machen sollst, was soll ich machen, dann wisse, dass es mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Stufen gibt, die da drüber sind, die wichtiger sind. Und wenn du dich hier bei deinem Verhalten richtig orientieren willst, richtig verhalten willst, dann kläre, ob du die anderen Themen, die da drüber sind, klar hast. Ob die eindeutig sind. Weil solange hier oben noch etwas schief ist, meine Identität nicht klar ist, meine Zugehörigkeit nicht klar ist, meine Spiritualität nicht klar ist, meine Werte nicht klar sind, werde ich in meinem Verhalten immer wieder Probleme bekommen. Und dieses Modell, das nicht fromm ist, finde ich, bringt wunderbar auf den Punkt, warum die Propheten in ihrer Botschaft so bedeutsam waren. Warum sie auch sozial gesehen und kulturell gesehen so bedeutsam waren. Weil sie immer wieder hier oben angesetzt haben. Weil sie deutlich gemacht haben, ihr Israeliten, die Frage der Spiritualität und der Zugehörigkeit ist die Voraussetzung, um euer Leben gut zu ordnen. Denn wenn ihr diese Frage der Spiritualität geklärt habt, wenn ihr den letzten Sinn eures Lebens außerhalb eures Seins in Gott beantworten könnt, dann wisst ihr wirklich, wo ihr zugehörig seid. Dann wisst ihr wirklich, was eure Identität ausmacht. Daraus speisen sich dann eure Werte, eure Überzeugungen, eure Glaubenssätze. Dann könnt ihr danach gucken, was brauchen wir an Fähigkeiten, um uns wie auch immer in dieser Umwelt zu verhalten. Nur in dieser Reihenfolge wird ein Schuh draus. Und was die Israeliten gemacht haben, immer wieder gemacht haben, sie haben von unten gedacht. Sie haben geguckt, was ist die Umwelt, wie gehen wir um, was machen wir, wie verhalten wir uns und was brauchen wir dafür. Und dann war Schluss, als wäre hier eine magische Grenze, über die man nicht rüberschaut. Und das macht Jesaja deutlich. Zugehörigkeit. Spiritualität. Nur wer von oben nach unten schaut, wird erleben, dass es rund wird und trägt. Das ist für mein Empfinden das Zentrum dieses Textes. Das wieder ins Lot zu bringen. Und das scheinbar in all dem Getöse des Jahres 736, wo die Mächtigen sich treffen, wo die Diplomatenkutschen vorfahren mit großem Brimborium und großer Entourage und alle sehen, wie die durch die Stadt fahren und alle wissen, das ist ein großes, mächtiges Treffen. Jesaja deutlich macht, nee, da geht es nicht um Macht. Wenn die sich treffen, geht es um Unmacht. Die überlegen nur, wie sie sich verhalten, mit welchen Fähigkeiten. Aber über die anderen Punkte wissen die im Augenblick gar nichts zu sagen. Das ist übrigens ein Stift, der auf dieser Folie deutlich malen sollte, so dass es dann unvergänglich ist und bleibt. Ja, so viel zur Theorie und Praxis, ne? Ja, schade eigentlich. Also wenn ihr mal das Modell vielleicht später nochmal richtig haben will, muss er ganz nach vorne kommen. Es ist noch zu sehen. Oder kann gerne bei mir nachfragen. Und dann bin ich natürlich auch gerne im Transfer. Weil das Thema bringt mich genau zu dieser Frage, was denn bitteschön ist meine Zugehörigkeit? Wisst ihr, wem oder was ihr zugehörig seid? Wisst ihr es genau zu benennen? Wisst ihr eure Spiritualität? Wisst ihr für euch, wo euer Leben vor Gott steht? Wo eure Möglichkeiten ein Ende haben und trotzdem die Welt noch nicht zu Ende ist und irgendwas Größeres, anderes da sein könnte, was sich mir vielleicht nicht erschließt, aber trotzdem mein Leben hält und trägt? Spiritualität heißt, dass Arne vorhin ein Gebet gesprochen hat, in dem er darauf vertraut, dass Gott gegenwärtig ist. Und dass er gute Gedanken für unser Leben hat. Das ist Spiritualität. Und daraus speist sich Zugehörigkeit. Herzliche Einladung an euch. Schaut einmal, ob ihr in eurer Zugehörigkeit klar benennen könnt, wem oder was erlebe ich mich zugehörig. Denn es ist eine Kraft, aus der euer Leben sich trägt und speist. Es ist eine Kraft, aus der die Frage der Identität sich speist. Es ist ein Ort und eine Kraft, aus der sich heraus die Werte meines Lebens entwickeln und aus denen heraus ich dann gucken kann, was brauche ich denn an Fähigkeiten, um in meinem Leben weiterzumachen und wie möchte ich mich dann verhalten. Leben gelingt, indem es an dieser Stelle von oben nach unten fragt und nicht von unten gerade mal bis zu den Fähigkeiten fragt und dann Stopp macht. Das ist der ganz wichtige Punkt dieser Berufungsgeschichte. Und damit bin ich beim Stichwort Berufung. Berufung heißt auch, du gehörst zu mir. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Schulzeiten, fand ich immer wieder spannend. Man war im Sportunterricht, zwei Gruppen wurden gebildet, einer war der Gruppenleiter auf jeder Seite und dann standen da 20 Schüler und immer kam die spannende Frage, wann ruft mich einer? Wann kommt mein Name? Ihr wart vielleicht sportlich, ich anscheinend nicht. Mein Name kam immer unter den Letzten. Und dann saß ich da und wartete, dass mein Name fiel. Und hatte dann noch Zeit zu überlegen, okay, habe ich in den letzten Wochen viel Sport gemacht, war ich positiv aufgefallen? Wann werde ich gerufen? Wann werde ich berufen in diese Gruppe? Und dann peilt man dann ja auch schon mal als Schüler, so das ist die eine Gruppe, das ist die andere Gruppe, der hat den gekriegt, der hat die gekriegt. Und man kriegt da schon so eine Idee, wenn man selber noch nicht zugehörig ist, ob man zu den Verlierern oder zu den Gewinnern gehören wird. Ne? Manchmal weiß man das ja schon fast vorher und freut sich entsprechend, weil das Gefühl da ist, oh, ich werde zu den vermutlichen Gewinnern gerufen. Oder auch das Gefühl, ich bin in der Gurkentruppe gelandet. Vielleicht als Vorletzter aufgerufen. Aber dann bin ich zugehörig. Wenn ich meine Berufung erlebt habe, bin ich zugehörig. Und dann gehöre ich zu einer Gruppe. Und wie hat man das in der Schule geklärt mit der Frage der Zugehörigkeit zur Gruppe? Vor Pubertät einfach, nehme ich eine Gruppe Händen aus. Danach wurde es etwas schwieriger in der Pubertät. Aber damit war das geklärt. Das heißt, allein durch ein äußerliches Aussehen mit einem Kleidungsstück oder keinem Kleidungsstück war klar, dieser Gruppe bin ich zugehörig. Und meine Zugehörigkeit drückt sich auch durch irgendetwas aus. Ich habe heute etwas anders gemacht als in den letzten Sonntagen und Monaten. Und einige davon haben es schon gemerkt, ne? Ja, der größere Teil hat es schon gemerkt, ne? Ich habe keinen Schlips um. Was ich trage, ist ein sogenanntes Collarhemd. Und es ist wirklich faszinierend, weil ich habe ein Stück Plastik, das ist gerade mal so groß. Dieses Stück Plastik kostet insgesamt ungefähr 50 Cent. Kann übrigens auch jeder Nicht-Geistliche kaufen. Es gibt keinen Ausweis, den man zeigen muss oder irgendwas anderes. Und in dem Augenblick, wo ich dieses sogenannte Collarhemd trage, ist es ganz erstaunlich, wie sofort unmissverständlich eine Zugehörigkeit deutlich wird. Und die Kommentare auch an der Tür, die fand ich sehr spannend. Was ist hier heute Besonderes? Wird hier jemand getauft oder beerdigt? Was geschieht hier? Und was ihr gemacht habt, ihr habt gezeigt, dass sich alleine dadurch sofort die Frage der Zugehörigkeit klärt. Unmissverständlich. Wenn ich damit auf die Straße gehe, werde ich angeguckt und Leute werden wissen, nicht wer ich bin, aber sie wissen zumindest, was ich bin, dass ich vermutlich einer Kirche zugehörig bin, denn dort trägt man solche Dinge. Und übrigens nicht nur bei den Katholiken, es ist ganz erstaunlich, auch im freikirchlichen Bereich hat das immer mehr Zulauf. Ich habe mal bei Kollegen eine Umfrage gestartet und siehe da, 2/3 der Kollegen beschäftigen sich genau mit dieser Frage, aber haben noch nicht den Mut, das zu tragen. Manchmal muss man ja Trendsetter sein, ne? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie viele Leute sich sonntags Gedanken gemacht haben über meine Krawatten? Ich kriege es immer wieder mit. Nö, dich nicht. Aber ich erlebe ganz schön viele Leute, die sich Gedanken über meine Krawatten machen. Und ich habe nämlich Krawatten, die sind nicht so ganz aktuell. Ich bin, glaube ich, kein großer Krawattenfreak. Manche sind schon 20 Jahre alt und ich finde immer noch tragenswert. Es ist ganz erstaunlich, wie viele Leute in einem Gottesdienst an einer Krawatte hängen bleiben. Und wo ich merke, das will ich gar nicht. Das ist immer gleich, es ist immer weiß, es ist immer sauber, es kostet 50 Cent. Und es ist ein Kleidungsstück, das eindeutig klärt, ich bin on duty. Ich bin hier in einer Zugehörigkeit, in einer Funktion, die ich in dieser Gemeinde übernehme. Übrigens, ihr könnt gerne da mitdenken, mitplanen, weil mein Wunsch, meine Idee ist tatsächlich auch künftig mit dem Collarhemd dann auch Gottesdienste zu gestalten. Nicht, weil ich da mich besonders schick oder toll finde, sondern es ist einfach, es ist schlicht, es macht Zugehörigkeit deutlich. Es ist immer gleich. Kein Schnickschnack, kein gar nichts, keine Modetrend, nichts. Das gefällt mir. Weil es setzt den Fokus auf die Botschaft, nicht auf die Person. Das heißt, allein mit diesem Hemd tritt die Person hinter die Funktion zurück. Und das ist gut so. Denn durch meine Zugehörigkeit, die ich erlebe und erfahre, habe ich eine Aufgabe und eine Botschaft. Und diese Botschaft soll in der Mitte stehen und sonst nichts. Hübsch ist übrigens auch, ich habe vor 4 Jahren schon einmal ein anderes Collarhemd getragen, als wir aus Assisi zurückkamen. Da wurden ja überall verkauft, weil die ganzen Katholiken und anderen durch diese Stadt tobten und natürlich viele Geistliche. Und die haben dort sich mit neuen Collarhemden ausgestattet aus italienischem Stoff und auch noch preisgünstig. Und dann bin ich danach, nach dem Gottesdienst mit meiner Familie zum italienischen Eisladen in der Turmstraße, Ecke Gotzkowski-Straße. Und es war ganz faszinierend, die Frau dort in dem Eisladen kennt mich seit vielen Jahren. Ohne dass wir jemals ein Wort gesprochen hätten über mich als Person. Und dann guckte sie mich an, schaute auf das Collar und fing an zu lächeln. Fand ich ganz faszinierend, weil sie wusste in dem Augenblick sofort, wo sie mich hinzustecken hat. Und ein Lächeln zuckte durch ihr Gesicht und ich merkte, diese Frau ist religiös verankert. Diese Frau weiß selber vermutlich eine Zugehörigkeit zu einer religiösen Überzeugung, die, als sie mich anlächelte, sofort deutlich wurde. Seitdem werde ich seit 4 Jahren konsequent sehr freundlich verabschiedet und begrüßt. Und damit sind wir beim Thema Zugehörigkeit. Und wenn wir über das Thema Zugehörigkeit nachdenken, dann reden wir über das Thema Berufung. Spricht irgendetwas dagegen, dass ich euch alle berufe in die Bethania-Gemeinde? Spricht irgendetwas dagegen? Seid ihr bereit, euch berufen zu lassen? Wir brauchen Menschen in dieser Gemeinde. Wir brauchen Menschen, die hier Überzeugungen leben. Wir brauchen Menschen, die diesen Hof mit Leben füllen. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich bin ein Teil von Bethania. Ich sehe niemanden, der sagt, nee, ich will nicht. Jetzt wäre die Frage, ich brauche jetzt aber eine Berufungserfahrung. Ich brauche den Thronsaal. Ich brauche ein paar Seraphien. Und das ist der letzte Punkt der Predigt, weil für viele Menschen eben auch diese Frage ganz bedeutsam ist, was brauche ich, um ein Ja zu sagen zu einem Ort, zu einem Platz, zu einer Zugehörigkeit? Was brauche ich? Und für viele ist das eine Unsicherheit, weil sie auch denken, solange ich da nichts höre und nichts sehe, solange es da kein großes Kino gibt, wie bei Jesaja, bin ich irgendwo dazwischen. Und da würde ich auch gerne darauf verweisen, dass die Bedeutsamkeit der Berufungsgeschichte nie eine Aussage macht über die Berufung selbst und über die Qualität der Zugehörigkeit. Sondern es sein kann, dass Menschen großes Kino erleben und es sein kann, dass Menschen sehr kleines Kino erleben. Und das bringt mich dann zurück in das Jahr 1984. Im Juni dieses Jahres wurde ich eingeladen als Bewerber am Theologischen Seminar Hamburg-Horn. Und ich saß dort mit 25 Leuten zusammen. Und dann wurden wir natürlich gefragt, können Sie denn etwas sagen zu Ihrer Berufungsgeschichte, dass Sie nun Pastor oder Pastorin werden sollen? Und das fand ich sehr spannend. Und ich habe viele Seraphinen gesehen. Jedenfalls in den Erzählungen meiner Kollegen und Kolleginnen. Einer war Fußballer bei FC Bayern München. Hatte praktisch den letzten Kick noch vor sich, um in die Stammmannschaft aufgenommen zu werden. War noch in der Jugendmannschaft, aber der Chef, damals glaube ich auch schon Uli Hoeneß, hatte gesagt, du wirst hier einer der ganz Großen bei uns. Du spielst so wunderbar begnadet Fußball. Du wirst ein riesengroß bekannter Fußballer werden bei uns. Und dann rief ihn der Herr weg hinter dem Fußball. Und er erzählte 5 Minuten lang eine blümerante Geschichte, die ich sehr beeindruckend fand, wo ich irgendwie dachte so, boah, was für eine Berufung. Und vor allem, was für eine Alternative er gehabt hätte. Und da dachte ich, okay, die Alternative hatte ich irgendwie nicht so. Und dann lauschte ich den anderen Berufungsgeschichten. Und es war ganz erstaunlich, weil tatsächlich die Bank durch, bis auf einen Kollegen, hatten alle ganz große Berufungsgeschichten. Und ich hatte keine. Meine war ganz schlicht. Eines stillen Tages saß ich in meinem Kämmerlein und dachte mir, werde ich Mediziner oder werde ich Pastor? Und wenn ich eine Waage gehabt hätte, dann hätte ich gesagt 48-52. Und an dem Abend habe ich dann für mich einfach gebetet. Nichts Großartiges, also nichts passiert. Ich habe nur gesagt, lieber Gott, ich würde gerne Klarheit haben. Ach, und ich würde, glaube ich, gerne Pastor werden. Und am nächsten Morgen hatte ich immer noch diesen Gedanken und dieses Bild und habe meine Bewerbung geschrieben. Und dann saß ich da in dieser Runde von beeindruckenden Berufungsgeschichten und konnte nur sagen, also bei mir ist das so, ich würde gern Pastor werden. Und ich habe hier viel erlebt in der Gemeinde, das war für mich und mein Leben ganz wichtig. Und ich würde genau das gerne beruflich mit Menschen teilen, weil ich merke deine Leidenschaft in mir. Stirnrunzeln der Kollegen. Und dann sagte ich, ich habe auch gesagt, lieber Gott, ich werde diesen Weg so lange weitergehen, bis du große Steine in meinen Weg schmeißt. Alles hat gereicht. 2, 3 der Kollegen mit sehr großen Berufungsgeschichten habe ich im Studium nicht wiedergesehen. Es war mir nicht ganz klar, warum eigentlich nicht. Denn die Berufung war sehr deutlich. Was will ich damit sagen? Es ist toll, wenn Menschen großartige Berufungserfahrungen haben. Und es ist genauso toll, wenn sie nichts anderes haben, als die Bereitschaft zu sagen, ich will das wirklich. Ich will das wirklich. Und ich will das machen, teilen und erleben. Und dass es an der Stelle keinen Vorzug gibt im Reiche Gottes ob der Größe meiner Berufungsgeschichte. Da muss nicht jemand erst im Gottesdienst umfallen. Auch das habe ich erlebt. Einer sagte, im Gottesdienst einer charismatischen Gemeinde hatten 4 Leute das Bild, er soll Pastor werden. Und als der 4. es sagte, wumms, fiel er nach hinten. Und dann war klar, er ist berufen. Der ist auch ein Theologe geworden. Macht heute Arbeit in einer Pfingstgemeinde. Also auch da in einem Umfeld, das sehr zu seiner Lebensgeschichte passt. Und ich hatte all das nicht. Aber das Wichtige ist, es gibt auch keinerlei Bonuspunkte für solche Erfahrungen im Reiche Gottes. Und wer es nicht glaubt, der lese andere Prophetenberufungen. Er gucke zum Beispiel zu Jeremia. Der sagt, lieber Gott, wäre ich doch lieber im Leib meiner Mutter gestorben, als dass ich irgendwie hinter dir herlaufe, weil alles, was ich erlebe, ist mühselig und ekelig. Das ist seine Berufungsgeschichte. Die sieht etwas anders aus. Aber das Entscheidende ist, dass ich mich berufen lasse. Und dass es dafür keine großen Worte braucht, keine großen Erfahrungen braucht, sondern ich einfach mich frage und diese Frage versuche zu klären, wo und was will ich zugehörig sein und dann auch reagiere. Und dann nicht erst auf große Dinge und Erfahrungen warte. Und da würde ich euch sehr ermutigen, von oben nach unten zu gucken, und dafür braucht es keine großen Erfahrungen, sondern die Frage, was und wem will und kann ich zugehörig sein aufgrund des Glaubens, den ich habe. Und dann nur die eine Bitte. Macht es nicht, wie Jesaja es erleben musste, die Leute hörten nicht zu. Macht es nicht, wie Jesaja es erlebt hat, die Leute schauten ihn nicht an. Und wenn es gut läuft, dann verstockt ihr nicht eure Herzen, sondern ihr seid offen dafür, dass an der Stelle die Gegenwart Gottes sich heute in eurem Leben erleben lässt und ihr antworten könnt und vielleicht durch einen minimalen Spalt in einen Thronsaal gucken könnt mit dem Wissen, dass was wir hier auf dieser Welt und Erde erleben, das ist nicht der Gipfel dessen, sondern egal, was wir hier erleben, machen und tun oder nicht tun, es ist manchmal ganz hilfreich zu wissen, mach mal ganz kurz, nur für einen kurzen Augenblick, die Tür auf zum Thronsaal Gottes. Da wird immer noch gesungen und gefeiert. Egal, ob wir es wahrgenommen haben oder nicht, das, was dort Gottes Wirklichkeit betrifft, hat die ganze Zeit existiert. Ob wir mit unserem Fokus und Energie darauf dabei waren oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und das ist letztlich dann auch der letzte Satz zu Jesaja. Es gibt diese Tür zum Thronsaal. Das ist die Botschaft, an die er glaubt und an die ich glaube. Es gibt mehr als das, was uns beschäftigt. Und manchmal werden wir Dinge nur dadurch klären können, dass wir endlich den Fokus loslassen von dem, was uns immer so sehr beschäftigt und wo wir uns so sehr überlegen, wie wir uns verhalten, was wir dafür brauchen. Und anfangen, die Sachen unseres Lebens von oben nach unten durchzudenken, durchzuleben. Und dann wird es gut. Amen.